Hey Leute, bevor wir anfangen, noch kurz zu mir. Mein Name ist Patrick und mich kennt der ein oder andere vielleicht durch meinen YouTube-Kanal Insolito. Da bearbeite ich auch wahre Verbrechen, aber visuell aufbereitet, also mit Bild zum Ton. Viele von euch haben sich aber gewünscht, dass es auch nur Ton gibt, deshalb hört ihr das hier. Sollte jemand dabei sein, der noch kein Abonnent auf YouTube ist, würde ich mich freuen, wenn ihr vor, beim oder nach dem Hören ein Abo dalasst. Vielen Dank schon einmal im Voraus. Und ansonsten gibt es nicht mehr viel zu sagen. Ich hoffe, euch geht es gut. Ihr habt einen guten Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr die Folge hört. Und damit geht's dann auch los mit dem heutigen Fall. Der heutige Fall führt uns wieder einmal in die Vereinigten Staaten. An der Atlantikküste liegt der US-Bundesstaat North Carolina. In ihm, rund eine Autostunde von der Großstadt Charlotte entfernt, die Kleinstadt Shelby. Shelby scheint der typische US-amerikanische Vorort zu sein, wie wir ihn aus zahlreichen Filmen und Serien kennen. Auf Bildern sind gepflegte Wohngegenden, ein Kirchengebäude und kleinere Cafés und Parks zu sehen. Doch im Jahr 2000 gerät dieses idyllische Bild der Kleinstadt ins Wanken. Mitten in der Nacht vom 13. auf den 14. Februar verlässt die 9-jährige Asher DeGree unbemerkt ihr Elternhaus. Sie verlässt das Elternhaus trotz kalter Temperaturen ohne eine Jacke, nimmt ihren Rucksack mit und wird von zwei Truckern am Highway gesehen, der entlang ihres Hauses verläuft. Als einer der beiden Trucker Asher anspricht, um zu fragen, was dieses kleine Mädchen in stockfinsterer Nacht alleine auf dem Highway zu suchen hat, macht sie kehrt und verschwindet in einem nahegelegenen Waldstück. Dies wird das letzte Mal sein, dass Asher DeGree gesehen wird. Eine junge Ausreißerin, könnte man meinen. Doch schon bald tauchen rätselhafte Gegenstände auf. Und es wird klar, dass das Geheimnis um das Verschwinden von Asher DeGree kaum zu lüften sein wird. Die 9-jährige Asher Jacquia DeGree, die von allen nur Asher genannt wird, lebt gemeinsam mit ihrem ein Jahr älteren Bruder O'Brien und ihren Eltern Harold und Ikea DeGree im Oakcrest Drive in Shelby. Diese Straße liegt beinahe ländlich und ist von viel Ackerland und Bäumen umgeben. Gegenüber der Familie DeGree wohnt auch Ashers Großmutter. Asher fährt liebend gern Fahrrad und legt so gut wie jede Strecke mit ihrem geliebten Rad zurück. Sowohl Harold als auch Ikea arbeiten Vollzeit, sodass ihre beiden Kinder, O'Brien und Asher, sogenannte Schlüsselkinder sind. Das bedeutet, sie kommen aus der Schule nach Hause, während ihre Eltern noch ihrem Beruf nachgehen. Bis die beiden zu Hause sind und sich um sie kümmern können, erledigen O'Brien und Asher schon einmal ihre Hausaufgaben. Dadurch sind Asher und O'Brien für ihr Alter schon sehr selbstständig. Asher ist ein schüchternes, ruhiges Kind und hat besondere Angst vor großen Hunden und Unwetter. Sie ist in der 4. Klasse und macht in der Schule eine gute Figur. Sie schreibt viele Einsen und ist, wie auch ihr Bruder O'Brien, sportlich begabt. Außerdem interessiert sie sich sehr für Naturwissenschaften und das Schreiben. Am liebsten würde sie später mal Journalistin werden. Ashers größte Leidenschaft aber ist das Basketballspielen. Der Sport bestimmt ihre Wochenenden. Wie auch das letzte Wochenende, das Asher mit ihrer Familie verbringen wird. Anfang Februar gibt es für Asher und ihren Bruder O'Brien einen Grund zur Freude. Am Freitag, den 11. Februar 2000, findet kein Schulunterricht an der Felsen Elementary School statt. Da in Queer und Harold DeGree aber arbeiten müssen, verbringen die Geschwister den freien Tag bei ihrer Tante Kisha DeGree, die ein paar Häuser von der Familie entfernt wohnt. Am Nachmittag haben die beiden Kinder in der Turnhalle der Schule trotz des unterrichtsfreien Tages noch Basketballtraining. Denn am darauffolgenden Tag findet ein großes Turnier statt. Wie eingangs schon erwähnt, ist Asher ein großes Talent im Basketball. Und auch das freitägliche Training läuft für sie, wie gewohnt, sehr gut. Am Samstag, den 12. Februar 2000, steht dann das wöchentliche Basketballspiel an. Sowohl Asher als auch ihr Bruder spielen mit ihren Teams bei einem Turnier an der Burns Middle School. Es ist das erste Spiel der laufenden Saison, das Ashers Team verliert, worüber die 9-Jährige zutiefst traurig ist. Sie gibt sich sogar selbst die Schuld für die Niederlage, da sie wegen zu vieler Fouls vom Spielfeld geschickt wurde und ihr Team infolgedessen nicht weiter unterstützen konnte. Nach dem Spiel gibt die Viertklässlerin sogar vor, sich verletzt und deshalb ihre gewohnte Leistung nicht abgerufen zu haben und behauptet, der Schiedsrichter habe unfair gehandelt. Asher ist allerdings nicht die Einzige, die enttäuscht ist. Laut dem Coach Chad Wilson weinen alle Mannschaftsmitglieder aufgrund der Niederlage. Schließlich ist es für sie die allererste überhaupt. Während auch Asher zunächst weint und nicht gut mit dem verlorenen Spiel umgeht, tröstet ihre Mutter, die beim Spiel zugesehen hat, sie, bis es Asher ein wenig besser geht. Schon bald können Asher und ihre Freundinnen wieder lachen und spielen ein wenig. Gemeinsam schauen Asher und ihre Mutter dann noch das Basketballspiel ihres Bruders O'Brien an. Laut Coach Wilson ist Asher zu diesem Zeitpunkt wieder bester Laune. Ich habe während des Spiels der Jungen für eine Weile hinter ihr gesessen und mit ihr rumgealbert. Sie hat nichts gemacht oder gesagt, das dafür gesprochen haben könnte, dass sie unglücklich war. Wir haben miteinander gescherzt, wie wir es normalerweise tun. Und sie war sehr fröhlich, als sie mit ihrer Mutter zusammensaß. Nach dem Spiel von O'Brien fährt die Familie Degree gemeinsam nach Hause, von wo aus Asher zu ihrer Cousine fährt und vom 12. auf den 13. Februar 2000 dort übernachtet. Ketina ist 15 Jahre alt und damit 6 Jahre älter als ihre jüngere Cousine Asher. Die beiden bleiben lange wach und schauen sich gemeinsam Episoden der beiden Serien Soul Train und Showtime at the Apollo an. Am Morgen des 13. Februars wird Asher von ihrer Familie abgeholt, um in die Kirche zu gehen und dem sonntäglichen Gottesdienst beizuwohnen. Der Familie Degree ist ihr Glaube sehr wichtig und Asher und O'Brien sollen mit der Kirche und dem Glauben an Gott aufwachsen. Deshalb besuchen alle gemeinsam die Macedonia Missionary Baptist Church in Waco, etwa 15 Autominuten von Shelby entfernt. Danach geht es noch zum gemeinsamen Essen zum Haus einer Tante. Nach dem Besuch in der Kirche und bei der Familie verläuft der Sonntag genauso wie viele andere auch. Die Familie ruht sich gemeinsam von der vergangenen Woche aus und schaut fern. Asher ist von dem Spiel am Vortag und der Übernachtung bei ihrer Cousine so erschöpft, dass sie schon gegen 18.30 Uhr für eine kurze Zeit einschläft. Sie wacht jedoch bald wieder auf, da es draußen stürmt und die Neunjährige sich, wie so viele Kinder, vor Gewittern und lautem Wind fürchtet. Gegen frühen Abend sollen die beiden Kinder ins Bett gehen, denn der nächste Tag ist ein Montag und somit ein Schultag. Ikea möchte O'Brien und Asher noch duschen und bereitet im Badezimmer alles dafür vor. Doch um etwa 21 Uhr gibt es einen Stromausfall in der Gegend, nachdem ein Autofahrer in einen Strommast gefahren war. Dementsprechend verzichtet die Mutter darauf, die Kinder zu duschen und schickt sie direkt ins Bett. Während im Haus der Familie langsam nächtliche Ruhe einkehrt, macht Harold Degree sich gegen 23.30 Uhr noch einmal auf den Weg nach draußen. Denn am folgenden Tag, den 14. Februar, steht der Hochzeitstag von Harold und Ikea Degree an. Zu diesem Anlass möchte er für seine Frau als kleine Aufmerksamkeit noch ein paar Süßigkeiten einkaufen. In den USA haben viele Geschäfte länger geöffnet als hierzulande. Teilweise sind sie sogar rund um die Uhr geöffnet. Als er gegen Mitternacht zurück im Haus ist, schläft er auf der Couch ein. Der Strom in der Gegend funktioniert zu diesem Zeitpunkt noch immer nicht. Erst um 0.30 Uhr geht der Strom wieder an. Ikea weckt ihren Mann auf, um ihm Bescheid zu geben, und geht danach selbst ins Bett. Harold, der in einer Spätschicht arbeitet und nicht sonderlich früh aufstehen muss, schaut noch ein wenig fern und macht sich um ungefähr 2.30 Uhr auf den Weg ins Bett, wobei er noch einmal nach seinen beiden Kindern schaut. Sowohl Asher als auch O'Brien liegen friedlich in ihren Betten und schlafen. Beruhigt geht er zu Bett und schläft ebenfalls ein. Nicht wissend, dass dies das letzte Mal sein soll, dass er seine Tochter Asher sieht. Am Montag, den 14. Februar 2000, steht Ikea Degree um 5.45 Uhr auf, um sich für die Arbeit fertig zu machen. Zwar klingelt der Wecker der Kinder für gewöhnlich erst um 6.30 Uhr, doch trotzdem möchte Ikea die beiden schon einmal aufwecken. Nachdem die Kinder am Vorabend wegen der unterbrochenen Versorgung nicht duschen konnten, sollen sie dies nun noch vor der Schule nachholen. Doch als Ikea nach Asher und O'Brien sieht, ist Asher nicht in ihrem Bett. Sofort durchsucht sie das Haus und als sie dort nicht finden kann, auch die unmittelbare Nachbarschaft. Doch von der Viertklässlerin ist weit und breit nichts zu sehen. Während Ikea den nahegelegenen Highway 18 auf- und abläuft und nach ihrer Tochter sucht, kontaktiert Harold um 6.39 Uhr am Morgen des 14. Februars die Polizei. Gemeinsam mit Asher verschwunden ist auch ihr Hausschlüssel. Bei ihrem Verschwinden muss sie eine weiße Hose, ein weißes T-Shirt und weiße Sneaker getragen haben. Wir müssen uns hier noch einmal vor Augen führen, dass sich der Fall im Februar abspielt. Auch in North Carolina ist es um diese Jahreszeit kalt, mit Temperaturen unterhalb der 10 Grad Celsius-Marke. Noch dazu stürmisches Wetter. Sollte Asher also wirklich allein das Haus in der Nacht verlassen haben, ist sie nicht warm genug angezogen gewesen. Wenn ein junges Mädchen in diesem Alter aus dem Elternhaus verschwindet, noch dazu im Laufe des frühen Morgens und in der Dunkelheit, liegt leider die Wahrscheinlichkeit eines Verbrechens nah. Aus diesem Grund wird nicht lange gewartet und das Haus der Familie DeGree wird vom Team des Sheriffs untersucht. Doch nirgendwo lassen sich Spuren eines Einbruchs finden. Weder die Vorder- noch die Hintertür oder etwaige Fenster sind beschädigt. Was gegen das Eindringen einer fremden Person und somit auch einer Entführung der neunjährigen Asher spricht. Harold kommt auf die Idee, Asher könnte vielleicht gegenüber bei ihrer Großmutter sein. Doch auch diese hat die Neunjährige weder in der Nacht noch am Morgen gesehen. Noch dazu hat es wie schon am Abend die ganze Nacht hindurch gestürmt, sodass die Sorge, Asher könnte nach draußen gegangen und in das Unwetter geraten sein, groß ist. Asher und ihr ein Jahr älterer Bruder O'Brien teilen sich ein Schlafzimmer, weshalb er natürlich von den Ermittlern befragt wird. Er sagt aus, er habe in der Nacht gehört, wie Asher sich in ihrem Bett bewegt hätte und aufgestanden sei. Es gibt an dieser Stelle in den Quellen widersprüchliche Angaben. Es ist aber nicht gesichert, dass Asher wieder ins Schlafzimmer zurückgekommen ist, nachdem O'Brien sie gehört hatte. Der Zehnjährige ging im Halbschlaf wohl einfach davon aus, dass seine Schwester kurz ins Badezimmer gegangen ist oder ähnliches. Er konnte natürlich nicht wissen, wie wichtig eine genauere Beobachtung am nächsten Tag gewesen wäre. Schon bald bildet sich durch die Nachbarn eine Suchgruppe, die die Gemeinde erneut nach Asher absucht. Doch auch der Suchtrupp findet keine Spur der Neunjährigen. Da die Suche nach Asher sofort auf lokalen Nachrichtensendern besprochen wird, meldet sich schnell ein Zeuge, der eine interessante Beobachtung gemacht haben will. Bei dem Zeugen handelt es sich um einen LKW-Fahrer, der in der Nacht vom 13. auf den 14. Februar 2000 den Highway 18, an dem das Haus der DeGrees liegt, überquert hat. Um ungefähr 3.30 Uhr will er am Straßenrand des Highways ein kleines Mädchen gesehen haben, das angesichts des Wetters auffällig dünn gekleidet gewesen sei. Der LKW-Fahrer gibt an, dreimal an dem kleinen Mädchen vorbeigefahren zu sein, da er sich gewundert hat, was ein kleines Kind um 3:30 Uhr nachts bei stürmischem Wetter alleine draußen macht. Doch Asher, die ja schon eingangs als schüchternes Mädchen beschrieben wurde, rennt den Aussagen des LKW-Fahrers nach in ein nahegelegenes Waldstück und versteckt sich dort, sodass der LKW-Fahrer Asher nicht mehr sehen kann. Er beschreibt später auch Ashers Kleidung, die sie bei ihrem Verschwinden getragen hatte, recht genau. Ich habe gesehen, wie ein kleines Mädchen mit einem großen Rucksack die Straße entlang ging. Sie hat mich nicht ein einziges Mal angeguckt. Sie sah so aus, als wüsste sie, wohin sie geht. Sie ging relativ schnell. Die Sichtungen des LKW-Fahrers werden bei einem Lügendetektortest erneut abgefragt. Das Protokoll zeigt keine Irregularität. Außerdem passt die Aussage, das Mädchen habe einen Rucksack bei sich gehabt, zu der Annahme der Polizei, dass sie ihren Schulrucksack dabei gehabt haben muss, als sie das Haus der DeGrees verlassen hat. Denn er ist im Haus nicht aufzufinden. Diese Sichtung erfolgt um ungefähr 3.30 Uhr in der Nacht, 1,5 Kilometer vom Haus der DeGrees im Oakcrest Drive entfernt und eine Stunde, nachdem Harold DeGree Asher noch in ihrem Bett liegend gesehen hat. Innerhalb dieser Stunde muss Asher also das Haus verlassen und sich auf den Weg den Highway entlang gemacht haben. Noch etwas später, gegen 4.15 Uhr, gibt ein weiterer LKW-Fahrer an, Asher DeGree gesehen zu haben. Etwas weiter südlich vom ersten Sichtungspunkt will er, eine kleine Figur, die helle Anziehsachen trug, gesehen haben. Er dachte zunächst, es würde sich um eine junge Frau, nicht um ein Kind handeln. Ich dachte vielleicht an einen Fall von häuslicher Gewalt, bei dem die Frau das Haus verlassen hat, um irgendwo hinzugehen. Der besagte LKW-Fahrer ist ein ehemaliger Polizist. Über den Funk verständigt er andere LKW-Fahrer in der Nähe und fordert diese auf, nach der Person Ausschau zu halten und wachsam zu bleiben. Doch beide LKW-Fahrer verständigen trotz ihrer Beobachtung nicht umgehend die Polizei, sondern melden sich erst im Laufe des 14. Februars, nachdem das Verschwinden der neunjährigen Asher DeGree publik geworden ist. Neben den Zeugen und Eschers Familie werden auch ihre Freunde, Mitarbeiter ihrer Schule und Ladenbesitzer entlang des Highway 18 befragt. Doch keiner von ihnen gibt an, Escher am frühen Morgen des 14. Februars gesehen zu haben. Und niemandem ist ihr Verhalten in den vorherigen Tagen merkwürdig vorgekommen. Warum hat die 9-jährige Escher sich scheinbar dazu entschlossen, ihr Elternhaus mitten in der Nacht zu verlassen, ihren Rucksack zu nehmen und den Highway entlang zu gehen? Was könnte sie vorgehabt haben? Am 15. Februar, also etwa einen Tag nach Eschers Verschwinden, wird unter anderem die Familie Turner gebeten, ihr Grundstück nach Hinweisen zu untersuchen. Das Ehepaar Turner betreibt eine Polsterei, die Debbie Turner Upholstery am Highway 18, an dem Escher zuletzt von den beiden Truckern gesehen wurde. Zu der Polsterei gehört auch eine Scheune, wo Material und Werkzeuge für das Geschäft gelagert werden. In dieser Scheune finden die Turners tatsächlich einige interessante Gegenstände, deren Herkunft sie nicht erklären können. Zum einen taucht in der Scheune der Turners ein Stift auf, der ein Werbeartikel der Olympischen Spiele 1996 in Atlanta ist. Darüber hinaus findet sich eine gelbe Haarschleife in Mickey Mouse Form, ebenso wie ein grüner Marker und Süßigkeitenpapier. Weiter soll in der Scheune ein Foto gefunden worden sein, von dem niemand weiß, wie es dorthin gekommen ist. Es zeigt ein kleines Mädchen und es ist nicht nur unklar, wem das Foto gehört, sondern auch wer darauf zu sehen ist. Laut übereinstimmender Quellen melden die Turners am 16. Februar morgens beim Police Department den Fund des Fotos und der Gegenstände. Sie werden aufgefordert, das Foto bei der Polizei vorzulegen. Dort wird es der Familie von Escher gezeigt. Doch kein Mitglied der Familie DeGree hat das Foto je zuvor gesehen oder erkennt das Mädchen darauf. Weil die Turners davon hören, dass das Foto wohl nichts mit Escher zu tun hat, betrachten sie den Fund der anderen Dinge in ihrer Scheune als irrelevant und geben sie zunächst nicht bei der Polizei ab. Am Donnerstag, den 17. Februar, findet ein Mitglied der Suchtruppe in der Nähe des Turner-Anwesens Verpackungsmüll von Süßigkeiten. Er spricht die Turners auf diesen Fund an, woraufhin diese ihm die anderen Gegenstände zeigen, die sie in ihrer Scheune gefunden haben. Gemeinsam entscheiden sich die Turners und der Helfer dazu, die Gegenstände bei der Polizei abzugeben. Anders als das Foto erkennen die Eltern diese Gegenstände zweifellos als die von Escher wieder. Auch das Süßigkeitenpapier scheint zu Escher zu gehören, denn es stammt genau von den Süßigkeiten, die die Kinder am Samstag bei dem Basketballturnier geschenkt bekommen haben. Als einer der Lkw-Fahrer erneut von der Polizei befragt wird, wird er aufgefordert, den Ort zu zeigen, an dem er Escher gesehen haben will. Tatsächlich zeigt er an eine Stelle des Highway 18, der in der Nähe des Hauses der Turners liegt. Diese Angaben von ihm werden mit einem Lügendetektortest überprüft, den er besteht. Es besteht nun also kein Zweifel. Es gibt eine Spur von Escher auf dem Anwesen der Turners. Doch wie genau sind Eschers Sachen dorthin gekommen? Das Grundstück wird aufwendig abgesucht. Auch Spürhunde versuchen, Eschers Fährte aufzunehmen. Denn es wäre ja möglich, dass sie sich hier in der regnerischen Nacht Unterschlupf verschaffen wollte. Doch es gibt keinerlei Geruchsspuren von Escher auf dem Grundstück der Debbie Turner Upholstery. Hat etwa eine andere Person Eschers Gegenstände an sich genommen und in der Scheune verloren oder sogar bewusst platziert, um eine falsche Fährte zu legen? Bis heute konnte nicht geklärt werden, wie Eschers Sachen in die Scheune der Turners gekommen sind. Auch die Herkunft des merkwürdigen Fotos wurde öffentlich nie bekannt gegeben. Fakt ist, dass niemand aus Eschers Umfeld sich einen Reim auf das Foto machen kann, obwohl es ja bei ihren Sachen gefunden wurde. Es gab zwar im Jahr 2000 einen Aufruf in einer Zeitung, dass Leser, die das Foto erkennen, sich bei der Polizei melden sollen, doch danach taucht das Bild in Artikeln oder Berichten nicht mehr auf. Als Grund dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Erstens, es konnte geklärt werden, wen das Foto zeigt und die Person und ihr Umfeld haben nachweislich nichts mit dem Fall zu tun. Doch wie gelangt das Foto dann mitsamt Eschers Habseligkeiten in die Scheune der Turners? Die zweite Möglichkeit wäre, dass die Polizei tatsächlich noch immer nichts über das Foto weiß. Doch weshalb wird dann nicht weiterhin nach dem Mädchen auf dem Foto gesucht? Die dritte Möglichkeit wäre, dass die Polizei weiß, wer das Mädchen auf dem Foto ist und sie tatsächlich eine mögliche Verbindung zwischen dem Bild, Escher und einem möglichen Täter sieht. Dies der Öffentlichkeit aber aus ermittlungstaktischen Gründen vorenthält. Das Rätsel um das Foto ist bis heute nicht gelöst. Und ich kann euch schon jetzt verraten, dass dies nicht der letzte mysteriöse Fund im Fall Escher Degree bleiben wird. Die aktive Suche nach der Viertklässlerin aus Shelby wird am 20. Februar ergebnislos abgebrochen. Wie in vielen vermissten Fällen wird zunächst Eschers nächstes Umfeld genauestens durchleuchtet. Ihre Eltern kooperieren sofort mit der von ihnen alarmierten Polizei, versorgen sie mit allen möglichen Informationen und zeigen ihnen das Haus. Später unterziehen sich beide Eltern, wie zuvor schon der LKW-Fahrer, einem Lügendetektortest, der ebenfalls unauffällig verläuft. Es gilt als sicher, dass Eschers Familie nicht der Schlüssel zu der Frage nach dem Grund ihres Verschwindens ist. Die Ermittlungen im Hintergrund laufen aber weiter. So erfährt eine Ermittlerin von Eschers Schulkameraden, dass sie am 10. Februar, dem Donnerstag vor dem verlängerten Wochenende, ihr Portemonnaie herumgezeigt habe, in dem sich einige Dollarscheine befunden hätten. Doch niemand weiß, woher Escher dieses Geld hat. Eine merkwürdige Verbindung gibt es vielleicht auch zu einem Buch, das Eschers Klasse Anfang Februar im Unterricht besprochen hat. In dem Buch mit dem Titel The Whipping Boy geht es um einen jungen Prinzen, der mit seinen Gefährten aus seinem Königreich ausreist und zahlreiche Abenteuer erlebt, bevor beide an einem Highway entführt werden. Hatte dieses Buch über die Geschichte eines Jungen, der Abenteuer erleben wollte, einen so großen Einfluss auf Escher, dass sie ihre Tasche packte und das Haus verließ? Warum aber nahm sie dann nicht das Rad, mit dem sie doch so gerne fuhr und mit dem sie auch viel schneller vorangekommen wäre? Bevor wir uns ein paar Theorien genauer widmen, sehen wir uns noch eine Entwicklung in dem Fall an, die erneut dafür sorgt, dass die Ermittlungen an Fahrt aufnehmen und durch die noch mehr Fragen aufgeworfen werden, als ohnehin schon bestehen. Es ist Donnerstag, der 2. August 2001. Seit dem Verschwinden der 9-jährigen Escher Degree sind beinahe 1,5 Jahre vergangen. Bei Forstarbeiten neben einem Highway in Burke County, rund 30 Meilen von Shelby entfernt, stößt der Arbeiter Terry Fleming auf eine schwarze Plastiktüte. Da er berufsbedingt regelmäßig Gelände umgräbt, findet er beinahe täglich Taschen, Kleidungsstücke oder anderweitige Gegenstände unter Laub und Erde, die irgendwann von Menschen verloren, vergessen oder zurückgelassen wurden, und schenkt seinen Fundsachen in der Regel kaum Beachtung. Doch etwas an dieser Tüte kommt ihm merkwürdig vor. Als er sie öffnet, findet er in 2 schwarze Plastikmüllsäcke eingewickelt einen schwarz-beigen Rucksack. Darin findet Terry, neben einigen anderen Gegenständen, auch einen Namen und eine Telefonnummer. Er nimmt die Tasche mit nach Hause und zeigt seiner Frau am Morgen des 3. August den Inhalt. Und seine Frau erkennt den Namen. Es ist der Name von der seit nunmehr 18 Monate vermissten Escher Degree, der damals durch die gesamte Presse ging und in aller Munde war. Terry meldet den Fund des Rucksacks daraufhin bei der Polizei. Und noch am Mittag ist ein großes Ermittlerteam mit Spezialisten vor Ort, um den Fundort der Tasche genauer zu untersuchen. Nach Abstimmung der Polizei mit Eschers Familie besteht kein Zweifel. Der Rucksack, der am Rande des Highways gefunden wurde, gehört der vermissten Escher Degree. Er beinhaltet persönliche Habseligkeiten und auch zahlreiche Kleidungsstücke. Jedoch keines von denen, die Escher in der Nacht ihres Verschwindens getragen hat. Die Plastiktüte, in der der Rucksack eingewickelt war, gehört jedoch nicht zu Escher. Folgende Gegenstände sollen dem Rucksack enthalten sein: ihre Lieblingsjeans mit einem roten Seitenstreifen, ein weißer Nylon-Longsleeve, eine rote Weste, ein schwarzer Overall mit Tweety-Print, ein schwarz-weißer Longsleeve und Eschers Basketballuniform. Ebenso wie eine Tweety-Geldbörse in grün, schwarze Schuhe, Eschers Portemonnaie, 3 Familienfotos der Degrees und der Haustürschlüssel der Familie Degree, der mit Escher am 14. Februar 2000 verschwand. Die Umgebung der Tasche wird akribisch untersucht, doch es wird nichts gefunden, außer Tierknochen und einer Cargohose. Ob diese Hose allerdings irgendeine Relevanz für die Ermittlungen hat oder nur zufällig in der Nähe liegt, ist nicht bekannt. Zwar schlagen Leichenspürhunde dreimal in dem Gebiet an, doch es wird nichts gefunden. Der Inhalt der Tasche wirkt nicht willkürlich, sondern eher geplant. Ein extra Paar Schuhe und drei verschiedene Outfits sowie ein paar persönliche Gegenstände wirken, als sei das Gepäck gut durchgeplant gewesen. Hat Escher eventuell wirklich ihre Tasche selbst gepackt und wollte ausreißen? Eigentlich spricht alles außer dem Inhalt der Tatsache dagegen. Escher wächst behütet auf, es gibt keine bekannten Konflikte innerhalb der Familie, sie wird von allen als schüchtern, aber fröhlich beschrieben, hat keinerlei Probleme in der Schule. Sie wird von allen als schüchtern, aber fröhlich beschrieben und hat keinerlei Probleme in der Schule. Außerdem gibt es bis heute keine Spur von Escher. Schon für eine erwachsene Person ist ein Untertauchen nahezu unmöglich. Wie soll das ein 9-jähriges Mädchen um die Jahrtausendwende schaffen? Eschers Eltern haben auch mehrmals betont, dass Escher sich bei schlechtem Wetter unwohl fühlte und geradezu fürchtete. In der Nacht vom 13. auf den 14. Februar regnete es. Zuvor tobte ein heftiger Sturm. Dass Escher ihr Elternhaus freiwillig verlässt und sich mitten in der Nacht ihrer großen Angst vor Unwetter ganz alleine stellt, scheint sehr unwahrscheinlich. Es sei denn, Escher hatte etwas Bestimmtes vor. Wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt, gibt es zum Verschwinden von Escher DeGree zahlreiche Theorien. Einige Menschen vermuten zum Beispiel, Escher könnte eine Verabredung gehabt haben. Dass sie ausgerechnet in der Nacht auf den Valentins- und Hochzeitstag ihrer Eltern verschwindet, wirkt auch wie ein erstaunlich großer Zufall. Auch ist Escher für das regnerische Wetter absolut nicht passend gekleidet. Sie trägt nicht einmal einen Mantel oder ähnliches, als sie verschwindet und von den Zeugen gesehen wird. Ging Escher also vielleicht davon aus, von jemandem mit einem Fahrzeug abgeholt zu werden und keine Jacke zu benötigen? Oder hat sie als 9-jähriges Kind einfach nicht darüber nachgedacht, sich wärmer anzuziehen? Dazu kommt auch noch ihre große Angst vor Unwettern. Ginge man davon aus, Escher hätte tatsächlich eine Verabredung mit einer fremden Person gehabt, würde sich auch die Frage stellen, woher sie diese überhaupt kennen sollte. Denn im Jahr 2000 hatte die Familie DeGree keinen Internetzugang. Es gibt keine Berichte darüber, dass Escher ein eigenes Mobiltelefon hatte. Wie soll sie also Kontakt zu einer fremden Person aufgebaut haben, der für das Vertrauen ausreichte, für diese Person in eine dunkle, stürmische Nacht hinauszugehen? Wenn man bei der Verabredungstheorie bleibt, müsste es sich eigentlich um eine Person handeln, die Escher gut kennt. Dazu passt auch, dass sie in der Woche vor ihrem Verschwinden mehr Geld als üblich in ihrem Portemonnaie hatte, von dem niemand weiß, woher oder von wem sie es gehabt haben könnte. Doch bei den aufwendigen Überprüfungen der Ermittler scheint es keinerlei Verdächtige in Eschers Umfeld gegeben zu haben. Festzustehen scheint, dass Escher ihr Haus im Oakcrest Drive freiwillig verlassen hat. Schließlich gab es weder Einbruchsspuren noch verdächtige Beobachtungen anderer Familienmitglieder. Insbesondere ihres Bruders, der mit Escher in ihrem Zimmer schlief. Selbst wenn er im Halbschlaf war, hätte er mitbekommen, wenn seine Schwester entführt worden wäre. Doch mit welchem Ziel verließ Escher ihr Zuhause? Wollte sie wirklich nur inspiriert von The Whipping Boy ein Abenteuer erleben und sich dafür ihren größten Ängsten stellen? Wie man es auch dreht und wendet, irgendetwas muss Escher DeGree zugestoßen sein. Es stellt sich auch die Frage, wie Eschers Rucksack und sein Inhalt 40 Kilometer entfernt von Shelby unter der Erde gelandet sind. Warum hat jemand sich dazu entschieden, ihren Rucksack ausgerechnet dort zu vergraben? Dass Escher selbst unter der Annahme, sie habe ihr Zuhause freiwillig verlassen, ein Jahr später ihre letzten Erinnerungsstücke an ihr altes Leben an einem Highway vergraben würde, erscheint leider unwahrscheinlich und erhärtet somit unweigerlich die Annahme, dass Escher einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist. Dass der Rucksack durch zwei schwarze Plastiktüten geschützt wurde, spricht dafür, dass ein möglicher Täter Eschers persönliche Gegenstände nicht zerstören wollte. Man hätte den Rucksack zur Vernichtung von Spuren schließlich auch verbrennen oder einfach so vergraben können. Doch anscheinend sollten die Gegenstände erhalten bleiben. War es dem Täter oder der Täterin wirklich sogar wichtig, dass der Rucksack gefunden wird? Oder war der Verbrecher so vorausschauend, dass er mit dieser Maßnahme dafür sorgen wollte, dass Spürhunde Eschers Fährte weniger effizient aufnehmen können? Dies würde für einen erfahrenen Täter sprechen oder jemanden, der eine Entführung sorgfältig geplant hat. Und die Theorie erhärten, dass Escher nicht zufällig während ihres Ausrisses einem Affekttäter über den Weg gelaufen ist. Es scheint im Wesentlichen zwei Möglichkeiten zu geben. Entweder Escher wollte von zu Hause ausreisen und hatte dabei eine verhängnisvolle Begegnung, oder jemand hat sie dazu gebracht, ihr Haus zunächst freiwillig zu verlassen und sie danach in seine oder ihre Gewalt gebracht. Ein merkwürdiges Geständnis gibt jedoch Aufschluss über eine dritte Möglichkeit. Zu einem in Quellen nicht genau definierten Zeitpunkt gibt ein der Familie nicht unbekannter Mann ein Geständnis ab. Baron Ramsey, der wegen eines Banküberfalls in Mecklenburg County Jail einsitzt und gemeinsam mit Eschers Mutter in Queer Degree zur Schule gegangen ist, gibt an, dabei gewesen zu sein, als Escher am frühen Morgen des 14. Februars 2000 versehentlich überfahren wurde. Er habe gemeinsam mit einem weiteren Mann in einem Auto gesessen, als dieser die 9-Jährige versehentlich auf dem Highway 18 in Richtung Shelby überfahren habe. Der Fahrer habe die zu diesem Zeitpunkt noch lebende Escher dann in sein Auto getragen und sei mit ihr davongefahren, nachdem er Baron bei dessen Wohnort abgesetzt habe. Einige Tage später seien dann der Fahrer und Baron gemeinsam nach Kings Mountain an den Moss Lake gefahren, wo sie den Leichnam der inzwischen verstorbenen Escher abgelegt hätten. Der See wird tatsächlich mit Unterwasserkameras von Tauchern akribisch abgesucht, doch es findet sich keine Spur der vermissten 9-Jährigen. Gleichzeitig gibt Baron Ramsey wohl offen zu, darauf zu hoffen, für einen Hinweis im Fall Escher früher aus dem Gefängnis entlassen zu werden. Es ist also möglich, dass er ganz bewusst eine Fehlinformation gestreut hat, um davon zu profitieren. Heute wird dieser Ansatz nicht mehr weiter verfolgt. Deswegen kann man davon ausgehen, dass auch die Ermittler das Geständnis von Baron Ramsey als unglaubwürdig einstufen. Und das, obwohl es eigentlich keinen Sinn macht, eine Straftat wie einen Banküberfall mit dem Geständnis einer noch schwereren Straftat. Das wäre hier mindestens unterlassene Hilfeleistung, ausbügeln zu wollen. Im Februar 2002 wird der damalige leitende Chefermittler im Fall Escher Degree entlassen. Ihm wird vorgeworfen, relevante Informationen dem Fall zurückgehalten zu haben. Wayne Thomas, der besagte Chefermittler, jedoch gibt an, schon einige Monate vor seiner Entlassung von den Ermittlungen regelrecht ausgeschlossen worden zu sein. Näheres zu diesem Umstand ist öffentlich leider nicht bekannt. 2003 erfolgte die Überprüfung einiger Sexualstraftäter. Zwei Brüder, die wegen anderer Verbrechen im Fokus weiterer Ermittlungen standen, wurden überprüft. Ihnen konnte jedoch keine Verbindung zum Fall Escher Degree nachgewiesen werden. Am 9. Februar 2015, 15 Jahre nach Escher Degrees Verschwinden, gibt die Polizei bekannt, dass sie die Ermittlungen erneut aufrollen wird. Alle Zeugen sollen erneut befragt werden. Weiterhin stellt das FBI eine Belohnung von 25.000 US-Dollar auf Hinweise aus, die im Fall Escher Degree zu einer Verhaftung führen. Spezialisten fertigen außerdem ein angepasstes Bild von Escher an, das zeigt, wie die nun junge Frau, die 2015 24 Jahre alt wäre, aussehen würde. Die Polizei scheint also zum einen auszuschließen, dass Escher ihre Familie damals freiwillig verlassen hat und scheint es gleichzeitig für möglich zu halten, dass sie noch lebt. Ein weiteres Jahr später, im Mai 2016, gibt die Polizei bekannt, im Rahmen der Ermittlung einen neuen vielversprechenden Hinweis erhalten zu haben. Eine Person, die zu Eschers Beschreibung passt, soll im fraglichen Zeitraum dabei gesehen worden sein, wie sie am Highway 18 in ein auffälliges Auto eingestiegen ist. Dabei handelt es sich um einen dunkelgrünen Wagen, entweder einen Lincoln Mark IV aus den frühen 70er Jahren oder einen Ford Thunderbird mit Rostspuren entlang der Reifen. Das Auto soll am Tag ihres Verschwindens zweimal gesehen worden sein. Außerdem veröffentlicht die Polizei einen Suchaufruf nach zwei weiteren Gegenständen, die mit Eschers Verschwinden zu tun haben sollen. Zum einen suchen die Ermittler nach den Besitzern eines Kinderbuchs von Dr. Seuss mit dem Titel McElligott's Pool, das aus der Bibliothek der Folsom Elementary School, die Escher besucht hat, stammen soll, und zum anderen nach den Besitzern eines T-Shirts von einem Konzert der Band New Kids on the Block. Beide Gegenstände sollen in Eschers 2001 gefundenen Rucksack gewesen sein, ihr aber nicht gehört haben. Wer das Buch McElligott's Pool aus der Bibliothek ausgeliehen haben könnte, kann leider nicht ermittelt werden, denn das Leihregister geht nicht so weit zurück. Der Sheriff des Countys sagt in einem Videoaufruf, er könne aus ermittlungstaktischen Gründen nicht genau sagen, weshalb diese beiden Gegenstände so wichtig für die Ermittler wären, nennt sie aber unerlässlich für den weiteren Fortschritt der Ermittlungen. Beide Gegenstände scheinen nicht so recht zu Escher zu passen. Zwar stammt das Buch McElligott's Pool aus der Bibliothek ihrer Grundschule, doch eigentlich ist es eher für jüngere Kinder geeignet als für eine 9-jährige Einserschülerin. Das Shirt von New Kids on the Block wirkt ebenfalls etwas deplatziert. Es gehört Escher nicht und stammt laut Einträgen in Foren von einer Tour der Band Anfang der 90er. Als Escher 2000 verschwand, war die Gruppe schon aufgelöst und für ein 9-jähriges Kind nicht unbedingt mehr ein Begriff. In einigen Foren schreiben Hobbydetektive, die das Kleidungsstück selbst besessen haben wollen, auch, dass es sich bei dem Shirt um ein Nachthemd handeln würde, das speziell für junge Mädchen ist. Ob das aber wirklich stimmt, das weiß man nicht. Fest steht, das Kleidungsstück gehört nicht Escher und sie hat keinerlei Bezug dazu. Wie also kam es in ihren Rucksack? Und wem könnte es gehören? Im Januar 2014 wird Donald Preston Ferguson wegen eines Sexualverbrechens verhaftet. Seine DNA wird daraufhin in eine Datenbank eingepflegt. Und es gibt eine Übereinstimmung mit der Spur eines Verdächtigen in einem Sexualmord in den 90ern. Ein Mädchen namens Shalonda Poole wurde in North Carolina entführt, sexuell missbraucht und hinter einer Grundschule verscharrt. Auch Shalonda Poole lebte in einem sehr behüteten Haushalt und teilte sich ein Zimmer mit ihrer Zwillingsschwester. Gegen 6 Uhr morgens wurde diese wach und bemerkte, dass Shalonda nicht da war. Durch das Fenster sieht sie Shalonda draußen, wie sie auf jemanden zu warten scheint und fordert sie auf, ins Haus zurückzukommen. Doch Shalonda entgegnet mit einem Nein und verlässt das Grundstück. Dies ist das letzte Mal, dass Shalonda Poole gesehen wird. Diese Schilderung von Seiten der Zwillingsschwester erinnert unweigerlich an das Verschwinden von Escher DeGree, zumal sich beide Verschwinden in einem Bundesstaat abspielten. Doch auch hier kann eine Verbindung Fergusons zu Escher DeGree nie nachgewiesen werden. Obwohl dieser zum Zeitpunkt der Tat tatsächlich nur etwa 40 Meilen vom Haus der DeGrees entfernt lebte. Doch da die Überprüfung erfolglos war, müssen wir davon ausgehen, dass Ferguson mit dem Verschwinden von Escher DeGree nichts zu tun hat. Es wird wieder ruhig um den Fall, bis im Herbst 2020 die Zeitung The Star berichtet, die Redaktion habe einen Brief von dem inhaftierten Sexualstraftäter Marcus Mellon erhalten. Der 53-Jährige sitzt derzeit eine Haftstrafe wegen eines Sexualverbrechens an einer Minderjährigen im Alexander Correctional Institute ein. In seinem Brief schreibt er: Escher DeGree wird seit über 20 Jahren vermisst. Vor etwa 4 Monaten habe ich erfahren, wo sie ist und was ihr zugestoßen ist. Sie wurde ermordet und dann vergraben. Ich weiß, wie und in welcher Stadt sie ist. Ich hoffe, ihr erhaltet diesen Brief und kommt zu mir. Ganz ehrlich. Er bittet die Redaktion des Star darum, das FBI zu kontaktieren und ihn aussagen zu lassen. Die Ermittler gehen dem nach und sprechen mit Mellon und einem weiteren Gefängnisinsassen. Doch alle Informationen der beiden stammen aus zweiter oder dritter Hand und führen ins Leere. Dies ist die letzte öffentlich bekannte Neuigkeit im vermissten Fall Escher DeGree. Bis heute weiß man nicht, wann genau und weshalb Escher in der Nacht vom 13. auf den 14. Februar ihr Elternhaus im Oakcrest Drive verließ und wohin sie gehen wollte. Doch auch zahlreiche weitere Fragen sind unbeantwortet geblieben. Etwa wie ihre Stifte und ihre Haarschleife in die Scheune der Turners gekommen sind, wer das Mädchen auf dem dort gefundenen Foto ist und welche Bedeutung es für den Fall hat oder was es mit dem Buch und dem T-Shirt in Eschers Rucksack auf sich hat. Leider ist der Fall Escher DeGree einer derer, die scheinbar unendlich viele offene Enden haben, die alle nicht so recht zueinander passen wollen. Doch die Hoffnung, dass Eschers Schicksal noch geklärt werden kann, lebt weiter. Bis heute veranstaltet Ashers Familie in jedem Jahr einen Gedenkspaziergang, um an ihre verschwundene Tochter zu erinnern. Der Spaziergang, der jährlich im Februar stattfindet, führt entlang des Highway 18, Ashers letztem bekannten Weg. Noch heute hoffen in Kia und Harold DeGree, dass sie ihre Tochter, die nun Anfang 30 wäre, irgendwann wieder in die Arme schließen zu können. Ich empfinde diesen Fall als äußerst mysteriös. Kein Puzzleteil will so recht zum anderen passen. Angefangen von Ashers Verschwinden selbst bis hin zu ihren Habseligkeiten in der Scheune der Turners und dem Fund ihres Rucksacks und seinem Inhalt gibt es zwar zahlreiche Anhaltspunkte, doch sie miteinander zu verbinden scheint beinahe unmöglich. Habt ihr während des Videos eine Idee bekommen, was es mit dem Verschwinden von Asher DeGree auf sich haben könnte? Ich bin gespannt, in den Kommentaren von euren Theorien und Gedanken zu lesen. Wie immer bitte ich euch darum, respektvoll und konstruktiv zu bleiben. Insbesondere Fälle, in deren Mittelpunkt Kinder stehen, sind sensibel. Und es wäre mir wichtig, dass ihr sie auch so behandelt. Und damit sind wir am Ende der heutigen Episode. Sollte sie euch gefallen haben, bewertet den Podcast doch gerne und hinterlasst auch gerne ein Abo bei YouTube. Vielen Dank schon einmal im Voraus und ansonsten gibt es wie auch schon am Anfang nicht viel zu sagen, außer dass ich euch einen schönen Tag wünsche. Bis zur nächsten Folge, nächste Woche Montag. Ciao.